Hallo, ich bin's wieder, Dachim von den Bauimpulsen, und ich habe in den letzten, Jahren immer wieder ein Thema von rechts auf links gedreht, von oben nach unten beleuchtet, weil ich festgestellt habe, ich glaube, das ist für die meisten Handwerker da draußen eigentlich der zentrale Engpass, an dem man arbeiten kann. Das ist das Thema Führung. Und weil ich selber immer nur, weiß ich, jede Woche in verschiedenste Unternehmen reinschaue und immer mal wieder sehe, wie das gehen kann oder nicht gehen kann, habe ich mir gedacht, ich hole einfach einen Experten dazu, mit dem ich jetzt vorhabe, die nächsten Wochen und Monate immer wieder meine Podcast-Folge aufzunehmen zum Thema Führung, Führungsstil im Handwerk, wie führe ich besser, welche Fehler kann ich vermeiden. Und ich habe mal den Jan-Steffen Adlunger eingeladen. Der ein oder andere kennt ihn schon von früheren Folgen. Er kommt wie kaum ein anderer im ganzen Bundesgebiet in Handwerksunternehmen rein und hilft ihnen eben, verschiedene Themen zu lösen. Und auch er hat erkannt oder mir gesagt, dass Führung tatsächlich zentrales Thema ist. Deswegen bin ich so froh, dass du da bist, Jan-Steffen. Schön, dass du da bist. Hi.
Ja, hallo Achim, und schön, dass wir mal wieder hier im Podcast miteinander reden. Und das dann auch noch zu einem so spannenden Thema, denn Führung, ja, du hast es im Prinzip schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Führung ist wirklich das zentrale Thema, würde ich sagen, im Handwerk zumindest, was ich so mitbekomme bei den Betrieben, wo ich reinschauen darf.
Ich sage dir mal, wie ich drauf gekommen bin, dass Führung eigentlich der zentralste Engpass überhaupt ist. Also Engpass heißt ja immer im klassischen Sinne, das hindert einen am Wachstum. Ja, also wenn du den klassischen Engpass Thematik einfach mal auseinandernimmst, hast du mal von den Pflanzenanalogie her, ja, fehlt das Licht, kannst du nicht wachsen, fehlt das Wasser, kannst du nicht wachsen, fehlen die Nährstoffe, kannst du nicht wachsen. Auch wenn du von was dann doppelt so viel reintust oder zehnmal so viel reintust, wenn Licht fehlt, kannst du es totgießen und es wächst nicht. Und deswegen glaube ich, dass Führung aus der Definition heraus tatsächlich oft der zentrale Engpass ist. Du kannst Mitarbeiter einstellen, du kannst neues Lager bauen, du kannst beste Marketing der Welt machen. Wenn du aber...
Ja, wenn du keine Zeit hast, um dir Zeit zu nehmen für deine Mitarbeiter, um die vernünftig zu führen, dann hilft alles das, was du genannt hast, nichts. Da bin ich bei dir.
Genau, und wenn man sich das dann anschaut und sagt, im Umkehrschluss, wenn ich diesen zentralen Engpass löse, entsteht auf einmal ganz viel Wachstum. Ich meine jetzt nicht nur Wachstum im Sinne von wirtschaftlich, sondern vielleicht auch persönlich. Die Persönlichkeiten im Unternehmen können wachsen. Die Kunden, ja, es gibt ja auch Kundenbeziehungen, die wachsen können.
Mitarbeiterzufriedenheit.
Genau. Ich hab in meinem Kundenkreis zum Beispiel einen Handwerker oder weitestgehend sind ein Handwerker, der hat gar keine Kunden mehr. Der arbeitet nur noch für sich. Ganz komisch, aber der hat mehrere hundert Häuser. Hat ein eigenes Bauunternehmen und es sind alles seine Häuser. Das heißt, der arbeitet nur noch für sich. Der ist sein eigener Auftraggeber im weitesten Sinne. Und der hat eine Hausverwaltung und ist total fancy. Was alles passieren kann, wenn du Engpässe auflöst, ja. Aber ist vielleicht schon von hinten aufgezogen. Gehen wir mal nochmal nach vorne. Woran erkennst denn du jetzt in einem Unternehmen, wenn du zu einem Unternehmen kommst, okay, hier könnte es sein, dass Führung tatsächlich ein Thema ist, wo man angehen muss?
Also fangen wir mal ganz vorne an. Führung hat natürlich massiv etwas mit Kommunikation zu tun. Und ich glaube, dass man als Führungskraft mal als allererstes ein total gutes Verständnis für Kommunikation haben sollte, damit man überhaupt die Mitarbeiter, die man führen soll, versteht. Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt, an dem ich ganz häufig, ja, ich will nicht sagen anecke, aber wenn dann so ein Chef eben zu mir kommt und sagt, ich verstehe überhaupt nicht, was daran so schwierig ist, dass meine Mitarbeiter nicht das tun, was sie tun sollen. Ich habe mich doch da ganz klar ausgedrückt. Und wenn ich dann da reingehe und mal nachfrage, naja, was heißt denn, du hast dich ganz klar ausgedrückt, dann stellt sich eben heraus, dass allein mir schon 2 bis 3 verschiedene Interpretationsmöglichkeiten dazu einfallen, was da gesagt wurde.
Das klassische Vier-Ohren-Thema oder so, gell, wo man sagt...
Zum Beispiel, okay, ja, genau. Ja.
Mhm. Das ist gut, dass du das so siehst. Ich gehe noch einen Schritt weiter zurück in der Historie, das sagen wir mal gesellschaftlich gesehen. Wo lernst denn du das? Ja? Also Wo gibt es denn Teile dessen, also in der Schule lernst du Kommunikation im Sinne von halt die Klappe und mach, was ich sag. Mhm. Und irgendwann gibt es noch ja, Gruppenarbeit. Ja. Und lustigerweise, Szene aus der Schule, Gruppenarbeit ist, eine Gruppe von 4 Leuten erarbeitet sich was. Da gibt es den, der das inhaltlich super hervorragend erarbeitet. Da gibt es noch 2, 3 andere, die vielleicht das Plakat malen. Und am Schluss gibt es denn vielleicht den, der das vorträgt. Da sagen die anderen nachher, ja, du hast ja gar nichts gemacht. Du hast ja bloß vorgetragen. Ja? Also ich glaube, wir haben ein ganz großes Defizit, Kommunikation zu lernen. Und wenn du jetzt einen klassischen Handwerksunternehmer anschaust, der macht dann seine Schule, macht er vielleicht Berufsschule, Techniker, vielleicht ein bisschen akademisch, vielleicht Meisterschule, ist ja alles mal dahingestellt. Aber irgendwann kommt er und geht in diese Führungsverantwortung, hat aber eigentlich nie das Thema Führung als Schulfach gehabt, an keiner Stelle.
Ja, das stimmt, als Schulfach. Aber wenn du schon sagst, ne, wo lernen wir denn eigentlich Führung, dann kann ich vielleicht gleich so die zweite, aus meiner Sicht sehr wichtige Parallele bringen, die ich auch immer wieder den Unternehmern mitgebe oder den Führungskräften, dass ich nämlich sage, Mitarbeiterführung hat aus meiner Sicht sehr, sehr viele Parallelen zu Kindererziehung. Mhm. Und selbst wenn wir keine eigenen Kinder haben, die wir erzogen haben, dann sind wir aber doch hoffentlich zumindest irgendwann mal in unserem Leben von unseren Eltern erzogen worden.
Ja, kann man sich vielleicht bei den anderen auch die Frage stellen, ob das so war.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wenn wir daran vielleicht zurückdenken oder wenn wir so diese Analogie auch mal aufnehmen, dass Mitarbeiterführung sehr viel mit Kindererziehung gemein hat, dann kommen uns darüber vielleicht auch Ideen, wie man das ja vielleicht auch intuitiv richtig machen kann. Denn ehrlich gesagt, bevor wir Kinder in die Welt setzen, besuchen wir ja auch keinen Kurs zum Thema, wie erziehe ich mein Kind, sondern das passiert auch aus einem guten Bauchgefühl heraus. Und da machen wir häufig zumindest vieles richtig.
Das ist ganz lustig. Da habe ich mich auch schon fast mal mit ein paar Leuten gezankt darüber, weil ich der Meinung war, okay, so eine Art Elternkursführerschein irgendwie in diese Richtung ist vielleicht kein so ein schlechtes Angebot oder wäre kein so ein schlechtes Angebot, weil man, ich glaube, immer in Konflikte gerät, ja, in der Kindererziehung, sagen wir, bleiben wir mal bei der Kindererziehung. Man aber auch als kleines Beispiel, wo du es vorher gesagt hast, der Chef sagt seinem Mitarbeiter, warum macht das nicht? Ich habe es doch klar kommuniziert. Kindererziehung, weiß jeder, der Kinder hat, in den ersten Jahren heißt, du musst es ihnen 20, 30, 50, 100 Mal zeigen und erklären, bis sie eine Kleinigkeit machen. Ja, das ist dieses ganze Gewohnheiten-Thema. Ich hatte übrigens, weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, einen Stefan Mehr hat auch schon Podcast letztens.
Und ja, super.
Da ging es ums Thema Gewohnheiten. Und der hat das Beispiel gebracht, Hundeerziehung. Also du kannst vielleicht bei der Erziehung noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, weil wir in der Erziehung oder in diesen Gewohnheiten pflegen ja eigentlich auf unser ganz ursprüngliches Gehirn zurückgreifen. Ja, reflexartiges Wiederholen von Abläufen, Gewohnheiten schaffen. Und das ist im Prinzip auch ein Teil der Erziehung, weil ich will, dass sie Danke sagen, die Kinder, oder ich will, dass sie nicht anfangen zu essen, bevor die anderen nicht gegessen haben. Ich will, dass sie das Zimmer aufräumen. Ich will, dass sie, wenn sie sich ins Auto setzen, sich anschnallen. Ich möchte nicht, dass sie mich Dicker nennen oder Alter. Ja, so.
Das ist, ja, genau. Und so wie du jetzt sagst, es wäre vielleicht an der einen oder anderen Stelle ganz hilfreich, dass Eltern eine Art ja, Erziehungsführerschein machen oder sich mit dem Thema Kindererziehung verpflichtend auseinandersetzen. Genauso sinnvoll ist es eben, als Führungskraft sich mit dem Thema Führung auseinanderzusetzen und nicht nur auf das Bauchgefühl zu hören.
Absolut, da bin ich genau bei dir. Und ich habe in Hamburg einen Kunden, der ist jetzt schon, er ist eigentlich schon in Rente, er arbeitet aber noch so als Freelancer in dem Unternehmen mit. Der hat mir gesagt, als er damals die Ausbildung, seine Meisterausbildung gemacht hat zum Heizungsbauer, war in der Meisterschule das Thema Führung Teil, also gab es ein Modul Thema Führung. Das gibt es heute nicht mehr, das wurde rausgestrichen. Er hat gesagt, er ist damals durchgefallen, aber da musste es wahrscheinlich einfach nochmal vertieft nochmal machen, der inzwischen einer derer ist, wo ich sage, der hat es am besten drauf, der weiß, wie er seine Leute mitnimmt, der begeistert die und die machen mit, ja, die sind so im Flow mit dem Team. Und das ist, wenn man mal diese ganze, ich sag mal, Gesellschaftskritik, Schulsystemkritik aufnimmt, du lernst die Kommunikation nicht, das ist eigentlich ein zentrales Thema in der unternehmerischen Kultur. In jedem Unternehmen ist es Thema Führung. Es gibt ganz wenig Angebote dazu und dann stolpern die Leute quasi rein und machen es intuitiv. Und dann machen sie es intuitiv eigentlich immer, also die meisten machen es eigentlich falsch. Und ich glaube, sogar die richtig Guten machen es auch immer wieder falsch, nur die lernen relativ schnell daraus oder haben es relativ schnell gelernt. Ich glaube, also als kleines Beispiel, was ich glaube, was viele falsch machen, ist das Thema, wer ist eigentlich der beste Problemlöser im Unternehmen?
Ja, das ist eine super Frage. So dieses Spielchen, ne, aus allem einen Wettbewerb zu machen, wer ist der Beste, wer ist der Tollste, wer ist der Größte, bringt uns natürlich im unternehmerischen Kontext nicht wirklich weiter, weil wir sitzen alle in einem Boot und wir haben alle den gleichen Firmennamen auf dem T-Shirt stehen. Und da fehlt mir dann manchmal in den Unternehmen tatsächlich so dieser Gemeinschaftsgedanke. Aber der wird natürlich auf der anderen Seite auch von den Führungskräften wieder so ein bisschen getriggert, dass es das eben nicht gibt, ne? Weil dann eben ein Abteilungsdenken es gibt, weil jeder an seinen eigenen persönlichen Zielvorgaben gemessen wird und weil da dann so ein bisschen dieser Blick über den Tellerrand und auf das Gesamtunternehmen unter Führungsgesichtspunkten wieder hinten rüberfällt, ja.
Das stimmt. Ich wollte aber eigentlich auf den Punkt heraus, kennst ja vielleicht Montessori, Kindererziehung, ja? Also nach dem Motto, lass es die doch so weit, sie es können, selber tun, oder mache ich es für sie, weil es geht ja schneller. Ja. Mhm. Also jetzt kommt ein Mitarbeiter zu mir, hat ein Problem und ich, wie weit helfe ich ihm, das Problem zu lösen? Oder sage ich, ach Gott, komm, gib her, ich mach das.
Ja, dieses das ist ja klassische, auch ein,
ich setze die Äffchen
das
auf meine
Klassiker.
Schulter. Genau.
Das ist ein absoluter Klassiker und wenn ich das höre von, ach komm, bevor ich es dir erklärt habe, da mache ich es lieber selber, weil das geht einfach schneller. Wenn ich diesen Satz höre, stellen sich mir schon immer so ein bisschen die Nackenhaare hoch, ne? Weil ja, das stimmt. Wenn du etwas machst, was ich noch nicht kann, natürlich kannst du das schneller, das ist völlig klar. Du kannst es beim ersten Mal schneller, du kannst es beim zweiten Mal schneller vielleicht noch, ja, und vielleicht auch noch beim dritten Mal, aber irgendwann gleichen wir uns an. Und jetzt ist doch die Frage als Führungskraft, warum habe ich denn Mitarbeiter? Warum habe ich die eingestellt? Habe ich die eingestellt, damit sie mir Arbeit abnehmen als Chef oder als Führungskraft? Oder habe ich die eingestellt, damit ich ihre Aufgabe mache, weil ich kann es ja schneller?
Jetzt kommt aber das Ego ins Spiel. Ja, in dem Fall, wie du es gerade geschildert hast, würde ich dir sogar, kann man sich ja vorstellen, kann man eigentlich in einem, sagen wir mal, geschützten Raum, ich bin im Büro, der kommt zu mir, ich rede so mit dem, kann ich es gut machen. Jetzt bin ich aber, sagen wir mal, Obermonteur, ja, oder Projekt- oder Bauleiter, bin auf der Baustelle und dann kommt mein Monteur daher und sagt, ich krieg das da nicht durch oder ich krieg das da nicht hin oder wie soll ich das machen? Und dann ist es ja, weißt du, wenn wir jetzt einfach diese Zwischenebene nehmen. Ich bin
ja,
nicht
aber
der.
Super, dass du es. Ja. Super, dass du das doch ansprichst, weil wenn du sagst, hey, wir reden jetzt mal hier nicht auf der Ebene irgendwie von Chef oder Projektleiter zu Monteur, sondern wir reden auf der Ebene, auf der Baustelle Obermonteur zu Monteur. Mhm. Aber auch da haben wir doch ein Führungsthema, denn auch der Obermonteur ist doch auf der Baustelle eine Führungskraft, wenn auch für einen sehr kleinen und überschaubaren Bereich. Aber auch der sollte sich ein Stück weit mit Führung und mit Führungsfragen und mit Führungstechniken auseinandersetzen. Oder er sollte vom Betrieb die Möglichkeit haben, darüber mal nachzudenken.
Jetzt kommst du und sagst, pass auf. Ich habe, sagen wir mal, ich bin der Unternehmer. Mir gehört das Unternehmen. Vielleicht schon in zweiter, dritter Generation. Ich habe so eine kleine Führungsebene, ich habe vielleicht ein, zwei Projektleiter, Obermonteur und so weiter, ja. Und ich stelle mir vielleicht eine Zielvorgabe vor, was möchte ich mit meinem Unternehmen erreichen? Oder überlegt man einen Marketingstrategieplan oder Qualitätssicherungsmaßnahmen, Katalog oder ich will jeden Tag Baufortschrittsbilder von der Baustelle. Du kannst eigentlich dir ja unglaublich viel wünschen als Chef, ja.
Wünsche sind da, um sie zu äußern. Ob sie erfüllt werden, ist dann was anderes, genau.
Dann artikulierst du diesen Wunsch an dein, ich nenne es jetzt mal übertrieben, mittleres Management. Ja? Mhm. Und dieses mittlere Management, wir haben es ja gerade so ein bisschen beschrieben, oder Obermonteur oder vielleicht Bauleiter, die dann eigentlich die Wünsche vom Chef durchsetzen sollen, die anderen Leute aber nie eingestellt haben. Und vielleicht, und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum ich glaube, das sind einer der größten Engpässe, nie gelernt haben und nie verstanden haben, nie geschult worden sind und diesen kinderisch Erziehung Montessori-Ansatz, komm, ich helfe Ihnen einmal, zweimal, irgendwann können Sie selber, gar nicht machen wollen, weil sie ihren Ego haben, weil sie sagen, ich bin doch sowieso der Beste, ich bin doch sowieso der Coolste, ich bin doch hier der ja. beste Kundendienstler, ich hab mir dieses hier mühsam erarbeitet, dass ich jetzt hier der Chef auf der Baustelle bin, jetzt will ich doch nicht, dass da ein Monteur, der auf mich zukommt, auf einmal mir das Wasser reichen kann.
Ja, genau so. Ich Chef, du nix.
Genau. Ich Chef, du nix.
Aber schau, an der Stelle sprichst du ein bisschen etwas an, was man in der Literatur nachlesen kann als das Peter-Prinzip. Dass nämlich jeder so lange befördert wird, bis er den maximalen Grad seiner Inkompetenz erreicht hat. Und wenn eben jemand befördert wird, egal auf welcher Ebene, ob vom Monteur zum Obermonteur oder vom Obermonteur er Projektleiter wird oder wie auch immer, das spielt überhaupt keine Rolle. Es kommen immer im Vergleich zur vorherigen Tätigkeit, kommen neue Dinge dazu, neue Anforderungen, neue Fähigkeiten, die diese Person dann haben muss. Und in dem Moment, wo ich eben ja dieses Ego-Thema habe, und sage, ich lasse neben mir gar keine anderen zu großartig auf der Baustelle, weil ich bin ja eh der Beste, dann fehlt mir eben dieses Gen für das Teamwork. Und dann fehlt mir die Fähigkeit, die ich brauche und diese Flexibilität, um Führungskraft zu sein. Dann bin ich vielleicht in dem Job, in der Jobbeschreibung falsch.
Richtig, aber jetzt hast du ihn ja schon befördert. Du bist doch der Unternehmer und du hast ihn jetzt befördert und er ist ja ganz glücklich schon seit vielleicht 3 Jahren Obermonteur und du hast es vielleicht nicht erkannt, er hat es vielleicht auch noch nicht erkannt. Deswegen machen wir ja diese Podcast-Folge, um ein bisschen drauf hinzustupsen, zu sagen, jetzt nochmal die Szene, ja, du wünschst dir zum Beispiel tägliche Baufortschrittsbilder und stellst nach ein paar Wochen fest, du hast deinen Führungskräften gesagt im Führungskreis, und keiner macht's.
Ja, dann stellt sich doch die Frage, was ist der gute Grund dahinter? Denn es gibt für alles, was Menschen tun, einen guten Grund. Wir tun nichts einfach so oder einfach aus Boshaftigkeit, sondern wir tun es aus einem guten Grund. So, und dieser gute Grund, der muss nicht objektiv gesehen der beste Grund und der ökonomischste und ökologischste Grund sein. Ja, aber es wird einen guten Grund für diese Person geben, weil es bequemer ist, diese Fotos nicht zu machen, weil es ich schneller zu Hause bin, wenn ich mir diese Zeit nicht nehmen muss, oder schlicht und einfach, weil es schlecht kommuniziert wurde und ich es gar nicht weiß, oder auch, weil ich es gar nicht kann. Mir hat jemand die Kamera nicht erklärt oder was weiß denn ich. Es wird immer einen guten Grund geben. Und die Aufgabe der Führungskraft ist es, in erster Linie mal herauszufinden, was ist der gute Grund hinter dem Verhalten meines Mitarbeitenden, um dann zu sagen, okay, was können wir denn jetzt tun, um entweder ja hier die gleichen Voraussetzungen zu schaffen, ja, dass du eben etwas tun kannst und der gute Grund bleibt trotzdem erhalten. Das ist das Wichtige.
Ja, das ist cool. Ich habe in meinem Gedanken vielleicht eine Sache noch, das müssen wir kurz mit reintun, da passt es aber auch sehr gut. Ich bin gerade dreistufig, ja. Also ich sage meinem Obermonteur, der soll das machen und der soll dafür sorgen, dass es gemacht wird, ist eigentlich der richtige Ausdruck. Und er macht es aus einem guten Grund nicht so, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe, ja. Und er muss ja dann was durchsetzen. Er muss ja was durchsetzen, was von oben kommt und er nach unten durchsetzen muss. Und da gibt es ja gute Gründe. Und einer der Gründe, der wahrscheinlich tausendfach in Deutschland vorkommt, ist, dass er zwar ein super Obermonteur ist, aber das Thema, wie setze ich eigentlich den, sagen wir mal, vielleicht nicht gerade populären Wunsch der Firmenchefs durch gegenüber den Monteuren, vielleicht habe ich das Handwerkszeug nicht dazu, vielleicht habe ich die Motivation nicht, vielleicht ist es dieses Peter-Prinzip, das du angesprochen hast. Also er hat einen guten Grund. Und ich glaube, einer der Gründe ist, er weiß gar nicht, was sein Problem eigentlich ist, weil er an die Stelle gekommen ist, ohne sich bewusst darüber zu sein, dass es bedeutet, hey, mit den Kumpels, wo ich früher auf der Baustelle war, bin ich jetzt auf einmal jemand, der Themen durchsetzen muss, wo ich genau weiß, sie sagen nachher, ah, was will denn der, seitdem er Chef ist, ist er voll der Idiot oder ja, der muss auf einmal unpopuläre Sachen machen.
Ja, das ist eben genau die Veränderung der Anforderungen an diese Stelle dann. Ne? In dem Moment, wo ich vom Monteur zum Obermonteur werde, gibt es andere Anforderungen an mich von allen Seiten. Also die vorherigen Kollegen, die wollen auf einmal, dass ich ihnen Probleme löse und der Chef, der will auf einmal, dass ich seine Dinge durchsetze und damit bin ich natürlich, wenn du so dreistufig denkst, wie du es gerade gesagt hast, bin ich natürlich dann schön in dieser Sandwich-Position, die so ein bisschen undankbar vielleicht ist. Ne? Aber auf der anderen Seite kann natürlich auch der Unternehmer schon vielleicht im Vorfeld mal sich Gedanken darüber machen, wie begleite ich denn eine Person, von der ich möchte, dass sie in Zukunft ja solche Führungsaufgaben übernimmt und wie kann ich diese Person von Anfang an auf diese neue Situation vorbereiten? Was kann ich der an Werkzeugkoffer mit an die Hand geben, damit es eben nicht zu dieser Unsicherheit kommt, die wir jetzt gerade so viel beschrieben haben. Und ich glaube, dass an der Stelle die Chefs heutzutage vielleicht ein bisschen zu wenig denken, bevor sie Leute in solche Positionen.
Ich meine, meistens musst du ja mit dem Material arbeiten, das du hast. Ja. Und so eine Beförderung ist ja auch ein Statusthema, ja, dass du sagst, ja, guck mal, ich möchte, dass der bleibt. Der hat sich gut getan, der kann die Probleme selbstständig lösen. Sagen wir mal, auf inhaltlicher, technischer Ebene ist der perfekt. Heißt aber nicht unbedingt, dass er halt dieses Thema Führung kann. Noch nicht
ja,
kann.
Und ob er es will. Also das ist ja noch viel eine wichtigere Frage. Nämlich die Frage, will diese Person überhaupt Führung übernehmen und Führungsverantwortung übernehmen? Denn wenn sie es will, dann kann sie es lernen. Ja? Mhm. Denn Führung ist nichts anderes als ich habe es gerade schon gesagt, ein Handwerkszeug. Und ein Werkzeug, ich kann den Umgang damit erlernen. Mhm. Aber wenn ich es nicht will, dann habe ich die Motivation überhaupt nicht.
Ja.
Und das ist eben auch etwas, was in der Praxis, glaube ich, zu selten passiert, zu fragen, möchtest du das überhaupt? Nicht kannst du das, sondern möchtest du das?
Ja, und aber auch zu erklären, was es bedeutet.
Auch ja. Das, mit allem, was dazugehört. Ja, klar.
Ich habe ja eingangs gesagt, das Thema beschäftigt mich echt schon intensiv und lang. Und ich rede immer wieder auch mit meinen Kunden darüber und bei einem, gar nicht, der ist gar nicht so groß, ja. Der hat aber, ich glaube, so 15 Mitarbeiter, der hat so 2-3 Leute, über die er steuert, sagen wir es mal so, ja. Mhm. Wie gesagt, wie oft machst denn du ein Führungskräfte-Meeting? Also wie oft reflektierst du mit deinem kleinen Führungsteam über die Wünsche und Maßnahmen, die du artikulierst, wie sie es umsetzen, was es für Feedback gibt aus dem, sagen wir mal, Feld da draußen? Er hat gesagt, ehrlicherweise hat er da keine konsequente Rahmenbedingungen geschaffen, dass er das wiederholt macht. Und das wäre so ein Tipp, glaube ich, oder Frage an dich. Empfehlst du es? Und wenn ja, in welcher Frequenz, dass man sowas macht?
Ja, absolut. Also ein wunderbares Format, was sich dafür anbietet, ist die sogenannte Führungskräfteklausur. Und das bedeutet, dass Unternehmer und eben die Führungskräfte, der engste Führungskreis, dass die sich aus meiner Sicht mindestens einmal im Jahr so für 2 Tage einschließen sollten, irgendwo auch außerhalb des Tagesgeschäftes, dass sie gar nicht erst gestört werden können und dann durchaus auch vielleicht mit externer Moderation sich mal alle Themen vornehmen, was läuft gut, was läuft nicht so gut, was wollen wir in diesem Jahr erreichen. Welche Ziele wollen wir uns gemeinsam setzen als Team? Und da kann man 2 Tage sehr hart diskutieren und auch kontrovers diskutieren. Wichtig ist, wenn ich nach 2 Tagen da rausgehe mit der Mannschaft, dann müssen alle an einem Strang ziehen. Und dieses Format der Führungskräfteklausur einmal im Jahr, das ist aus meiner Sicht so ein Mindestmaß, was man tun soll. Damit ist es natürlich nicht abschließend erledigt, sondern dann geht es weiter dass dieser Führungskreis sich wahrscheinlich je nach Unternehmensgröße und je nachdem, wie viele da so drin sitzen, halt regelmäßig, vielleicht einmal im Monat, vielleicht auch einmal in der Woche, je nachdem, zusammensetzen muss, um eben das, was dort erarbeitet wurde, ja, immer wieder abzudaten, immer wieder zu gucken, wo stehen wir, wie weit haben wir es geschafft und was müssen wir tun, wer braucht wessen Hilfe, damit wir am Ende des Jahres wirklich dahin kommen, was wir uns am Anfang auch vorgenommen haben.
Ja, und aufpassen, glaube ich, an der Stelle, dass man nicht dieses Meeting nutzt fürs Operative, sondern nach dem Motto, welche Ausschreibungen machen wir und bei welchen Projekten, sondern dass man tatsächlich diesen Führungsaspekt drin hat, so. Was ist ja, das Feedback gewesen? Was haben wir gemacht? Warum funktioniert Maßnahme X, die wir beschlossen haben, nicht? Und nicht in dieses Tagesgeschäft abzutreffen.
Ja, genau. Also Tagesgeschäft und strategische Überlegungen sollten in Besprechungen immer feinsäuberlich getrennt sein, weil das eine brauchen wir halt viel häufiger als das andere. Und insofern, ja, aber so einmal im Monat mich dann hinzusetzen mit der Führungskräfte-Runde und eben zu überlegen, wo stehen wir, was haben wir schon geschafft, was fehlt uns noch, das halte ich schon für ja wirklich einen starken Motivationsfaktor für die Führungskräfte auch, dass sie merken, wir stehen hier nicht alleine. Ne? Das ist ja auch ein Zeichen vom Chef. Und das braucht es einfach auch.
Okay, also würde ich jetzt, sagen wir mal, als Learning der ersten Führungspodcast-Folge, die wir gemacht haben, das Thema einfach mal hergeleitet. Warum ist es so wichtig? Warum ist es der Engpass? Schulungsformate fehlen aus meinen Augen. Und haben wir im Prinzip als Takeaway, als Element mitzunehmen, diese Klausurtagung, um, sagen wir mal, über den Tellerrand hinauszuschauen und dann regelmäßige Check-ins und Runden, wie läuft's denn, was machen wir denn im Unternehmen zu etablieren, um einfach ein Gespür dafür zu entwickeln, wurden die Dinge umgesetzt, werden die Dinge umgesetzt, wo gibt's Barrieren, wie kann ich die managen, wie kann ich Blockaden aus dem Weg räumen. Für die nächste Folge, wo wir über Führung reden, habe ich ein Thema, ich möchte mit dir gern über die Do's und Don'ts reden, also so, ich nenne die mal so exemplarisch 10 Wege, wie man falsch führt, zum Beispiel, ja, einfach so.
Super. Okay.
Wann wir die aufnehmen, ist noch nicht ganz klar, jetzt haben wir die erste aufgenommen, ich freue mich auf jeden Fall über ein regelmäßiges Podcasten mit dir, Jan-Steffen. Und liebe Zuhörer, wenn du Themen hast rund um Führung oder es bei dir auch das Gefühl hast, dass da irgendwo der Schuh drückt, kannst dich gern melden. Jan-Steffen hat mit SHK aktiv Ende Februar 2025 einen anderthalbtägigen Workshop in Fulda. Habe ich es richtig gesagt?
Ja, in der Nähe von Fulda, genau. Meisterhaft führen und kommunizieren heißt das Ganze. Und da widmen wir uns anderthalb Tage einfach genau diesem Thema aus 5 verschiedenen Perspektiven. Wir werden mit 5 unterschiedlichen Trainern da sein, sodass wir wirklich so einen 360-Grad-Blick auf das Thema Führung und Kommunikation bekommen. Das wird mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Veranstaltung.
Und wenn alles richtig gut läuft, dann bin ich selber auch da und freue mich auch mitmachen zu dürfen. Ich kann bestimmt auch einiges
lernen. Da freue ich mich auch drauf, ja.
Und also, melde dich einfach bei mir oder bei Jan Steffen, wenn du da auch mitmachen möchtest. Ansonsten bis zur nächsten Podcast-Folge. Schön, dass du da warst, Jan, der Steffen.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.